Purpose Projects.
Herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten und Organisationen, welche zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Heute an den Mikros sind Alex und Boris, also ich, und wir sprechen über Aktivismus, ehrenamtliche Arbeit und in diesem Zusammenhang auch über die Plattform Patagonia Action Works.
Hi Boris, genau, du sagst es schon, wir sprechen über die Plattform Patagonia Action Works. Und damit auch alle wissen, worum es geht, stelle ich die einmal ganz kurz vor. Und zwar verbindet Patagonia Action Works engagierte Menschen mit Organisationen, die sich mit Umweltproblemen befassen und diese angehen. Und hinter der Initiative steht, wie man es vielleicht auch schon hören kann, die Outdoor-Marke Patagonia. Und wir haben heute Leo Kleiner zu Gast, der selbst schon bei einigen Projekten von Patagonia Action Works beziehungsweise durch Patagonia Action Works auf die Projekte aufmerksam geworden ist, dabei war. Und der erzählt uns ein bisschen was über die Projekte und gibt uns spannende Einblicke. Also ganz viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo Leo. Herzliches Willkommen beim Purpose Projects Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass du heute bei uns am Start bist. Erste Einstiegsfrage, wo erwischen wir dich gerade an diesem relativ späten Abend schon?
Ja, ihr erwischt mich bei mir zu Hause, in der Wohnung, in Zürich.
Ah, okay. Also deinem Instagram-Feed zufolge, den wir natürlich tatkräftig in der Recherche auch vorher verfolgt haben, wechselst du dich ja immer mit den Skiern auf dem Berg und der Wohnung dann wahrscheinlich ab. Wo würdest du sagen, verbringst du mehr Zeit?
Zurzeit ist es eigentlich dreigeteilt. Ich habe noch einen Atelierplatz.
Ah, okay.
Und da würde ich sagen, wenn man mal Schlafen wegrechnet, dann wahrscheinlich dort momentan, ja. Aber diese Woche gut viel Schnee und deshalb habe ich jetzt vorgearbeitet und kann es mir ein bisschen rausnehmen, zum Beispiel heute Skifahren zu gehen.
Ah, sehr gut. Da ich muss sagen, ich bin neidisch, wenn ich mir das anhöre. Skifahren, Schnee und Schweiz, das hört sich sehr, 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 sehr gut an.
Leo, Nieselregen musst du wissen. Erstmal auch hi von mir. Nieselregen und alles grau.
Genau, das nennt man bei uns auch den Dortmunder Winter. Also den Winter in Dortmund nicht zu erleben, da hast du nicht viel verpasst. Das können wir dir auf jeden Fall sagen.
Okay.
Nur kurzer Fun Fact zur Info. Leo, bevor wir natürlich auch über Patagonia Action Works hauptsächlich heute sprechen wollen und was das eigentlich genau ist, wollen wir dich natürlich erstmal als Person ein bisschen genauer kennenlernen. Du bist Architekt und arbeitest zurzeit in Teilzeit, wenn wir richtig informiert sind, an der Hochschule in Luzern und hast selbst bereits einige ehrenamtliche Projekte unterstützt. Was würdest du sagen in deinen eigenen Worten erstmal, was waren deine ersten Berührungspunkte damit, also konkret mit ehrenamtlicher Arbeit? Und vielleicht, was noch wichtiger ist, was hat dich wirklich dazu bewegt, das zu machen?
Also ehrenamtliche Arbeit, das ist eigentlich schon ewig her, so meine ersten Berührungspunkte. Und da muss man ein bisschen ausholen, weil das ist tatsächlich so, mein erster Berührungspunkt mit ehrenamtlicher Arbeit war wahrscheinlich, wo ich irgendwie 10 oder 11 war und in eine Jugendgruppe vom Deutschen Alpenverein rein bin. Und die werden auch ehrenamtlich gemacht. Und das ist jetzt aber ganz ein anderer Sektor, aber irgendwie habe mich dann auch selber ein paar Jahre als Jugendleiter engagiert. Ich mache immer noch so ein bisschen Kletterkurse für den Deutschen Alpenverein, also jetzt nicht deutschlandweit, sondern für die Ortsgruppe, für die Sektion Neumarkt, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist eigentlich so mein erstes Ehrenamt. Aber ich glaube, das ist relativ unabhängig von den Sachen, über die wir jetzt reden, über Patagonia Action Works und über Ehrenamtssachen, die ich so im Umwelt- und Klimaschutzbereich mache. Und da war meine erste Berührung, ich glaube ungefähr, wahrscheinlich war das so 2018, glaube ich. Weil das erste, was ich so gemacht habe, war für Protect Our Winters Schweiz. Das ist eine NGO hier in Zürich oder in der Schweiz, also ist auch ein bisschen verteilt. Und die brauchten irgendwen, der ihnen einen Flyer gestaltet. Und ich war so, hey, ich bin Architekt. Ihr sucht anscheinend jemanden. Das heißt, ihr habt jetzt noch keinen gefunden, der das irgendwie wahnsinnig viel besser machen könnte. Und ich glaube, ich kriege das gut hin. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ich kann das machen, wenn ihr das wollt. Und dann seitdem bin ich da eigentlich dabei und mache mittlerweile, ist da schon viel, viel mehr passiert als jetzt nur der eine Flyer.
Okay, bevor wir jetzt tiefer reingehen, was alles dann noch passiert ist danach, würden wir einmal unser altbewährtes Format, sage ich mal, die Purpose-Preguntas dir stellen, und zwar auch bekannt als 5 schnelle Fragen an, die wir jedem Gast einmal stellen. Da würde ich einmal schnell anfangen mit der Frage, was motiviert dich am meisten an deiner freiwilligen Arbeit?
Schwierige Frage, die klingt so harmlos. Ich würde sagen, es ist tatsächlich einfach so dass man ja was Gutes tun will. Also ich engagiere mich ja jetzt auch freiwillig für Sachen, wo ich voll dahinter stehe und wirklich finde, dass das braucht.
Ja, das ist eine gute Antwort. Wir haben das Skifahren gerade schon so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise Wintersport an sich. Was würdest du für dich selber sagen, machst du lieber Ski oder Snowboard fahren? Oder fährst du vielleicht gar kein Snowboard?
Ich bin noch nie in meinem Leben Snowboard gefahren.
Gut, dann ist die Frage auch schon beantwortet.
Vielleicht wäre es ganz toll, aber ich bin sehr happy beim Skifahren und deshalb wechsle ich wahrscheinlich da auch nicht mehr.
Ja, sehr gut, passt.
Okay, jetzt wieder eine Frage von mir, die ich auch gar nicht so leicht finde. Was ist für dich die größte globale Herausforderung unserer Zeit?
Die finde ich jetzt nicht so schwierig. Also für mich ist das einfach Klimawandel.
Okay, gut zusammengefasst.
Ja, auch sehr on point, finde ich gut. Was würdest du sagen, welche 3 Sightseeing-Tipps würdest du Menschen geben, die Zürich besuchen möchten, aber noch nie da waren?
Also der erste Tipp kommt im Sommer. Zürich ist viel toller im Sommer. Also im Winter ist eigentlich das Beste, dass man halt in die Berge gehen kann und dann über dem Nebel ist. Und im Sommer dann Tipp 2, baden in der Limmat. Das ist wirklich top. Und ein dritter, ich glaube, mein Tipp wäre einfach, geht viel und weit spazieren, weil Zürich hat ein paar sehr unterschiedliche Quartiere und dann kommt ihr einfach durch und seht ganz viel Verschiedenes.
Ja, nehmen wir so mit, schreiben wir auf. Ich muss persönlich sagen, ich selber war auch noch nie in Zürich. Also das ist auch ein bisschen mit Eigennutzen entstanden, diese Frage. Ich weiß nicht, wie es bei Alex aussieht. Aber ja, nehme ich sehr gerne mit.
In Zürich selbst auch noch nicht, aber in der Schweiz. Und deswegen auch die nächste Frage. Was gefällt dir am Leben in der Schweiz am besten?
Für mich, also generell die Lebensqualität ist super hoch. Was für mich nach oben ausschlägt, ist, dass ich einfach schnell in Bergen unterwegs sein kann.
Ja, auch absolut nachvollziehbar. Da können wir hier in Dortmund auch nur von träumen. Gut, das war die schnelle Fragerunde, unsere altbewährten Purpose-Preguntas. Wir wollen jetzt natürlich so ein bisschen mehr den Fokus in Richtung Patagonia Action Works und Ehrenamt bzw. ehrenamtliche Arbeit legen. Was würdest du sagen, sollte man Grundlegendes vielleicht über die Arbeit im Ehrenamt wissen? Oder vielleicht anders gefragt, wie würdest du jemand deine konkrete freiwillige Arbeit konkret jetzt beschreiben? Gerade für die selbst schon länger überlegen, sich irgendwie zu engagieren oder freiwillig tätig zu werden, freiwilliges Engagement zu zeigen, aber nicht so recht wissen, wie mache ich das jetzt eigentlich?
Ja, also um so Hürden abzubauen, sozusagen, muss man schon ein bisschen sehen, dass, glaube ich, individuell ein bisschen unterschiedlich ist, aber insgesamt ist halt dieser Bereich riesig und ich glaube, es findet jeder was zu ihm selber passt. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch das Wichtige, oder dass man nachher irgendwie nicht das Gefühl hat, dass es einen nervt oder dass man das irgendwie jetzt sich so aufgeredet wurde, sondern dass man irgendwie mit Spaß bei der Sache ist. Weil ja, so hält man irgendwie länger durch, kann mehr erreichen und ich glaube, macht auch bessere Arbeit schlussendlich.
Und was würdest du vielleicht ganz kurz nochmal, wenn ich dazwischen grätschen kann, was würdest du vielleicht Leuten in deinem Umfeld raten oder Freunden, die vielleicht ähnliche Ambitionen haben und dann dich sehen, der sich dann engagiert und Zeit dafür aufbringt, natürlich auch in seiner Freizeit und so, und Leute, die dann sagen, ja, aber ich habe da keine Zeit für, oder was man dann sich dann sonst so selber erzählt, wenn man auf irgendwas nicht so richtig Lust hat, dann denkst du für dich persönlich, dass es dann wirklich einfach nur Leidenschaft und intrinsische Motivation, oder gehört da noch irgendwas anderes dazu?
Ja, ich glaube, es ist schon besser, wenn man intrinsisch motiviert mal startet und sozusagen nicht so reingeht und irgendwas dafür bekommen will, so direkt. Aber ich kann euch auch versichern, wenn man da irgendwie eine Weile dranbleibt und gutes Zeugs macht, dann entsteht auch ganz viel Positives. Also Freundschaften, man lernt einen Haufen neues Zeugs. Also man profitiert am Schluss dann eigentlich schon wirklich auch selber. Aber ich finde, so zum Einstieg ist es halt schon besser, wenn man halt wirklich hinter der Sache steht, für die man sich engagiert und es wichtig findet, weil ansonsten, also wenn ich jetzt mal krass gesagt, wenn ich irgendwie Karriere machen will oder Geld verdienen will, dann mache ich halt was anderes. So, und das ist irgendwie wesentlich sinnvoller. Und du hast jetzt noch so diesen Zeitfaktor angesprochen, das ist, glaube ich, so ein Mega-Hemmnis, dass die Leute sich immer denken, oh, ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und ich glaube, das kann man wirklich, kann ich aus meiner Erfahrung raus ziemlich entschärfen. Also die Leute, die wissen das ja, man macht das ja freiwillig, die sind auch nicht so irgendwie drauf wie irgendein Chef, der jetzt erwartet, dass das übermorgen irgendwie fix fertig auf dem Tisch liegt. Man kann mit denen reden, man kann denen sagen, hey, es ist irgendwie gerade super Wetter hier, ich mache das diese Woche nicht, ich mache das nächste Woche. Es ist völlig normal, dass man denen irgendwie zu Unzeiten E-Mails schreibt oder die anruft nach der Arbeit. Und man kann es eigentlich, glaube ich, in seinen Alltag dann super einbauen. Also für mich ist es jetzt auch eigentlich nicht so dramatisch, dass ich sage, hey, boah, ja, jetzt habe ich überhaupt keinen Nerv mehr, sondern es ist mehr so, ja, ich kann jetzt irgendwie gelangweilt zu Hause rumhocken und einen mittelmäßigen Film schauen. Oder ich kann halt noch irgendwie was machen, wo ich so sage, hey, das ist doch jetzt noch ein schöner Abschluss für den Tag. Ich mache noch was Produktives, was Cooles, was mir Spaß macht. Und schlussendlich ist es ja der volle Traumjob, also so Volunteerarbeit, weil erstmal sind alle mega dankbar und geben einem gutes Feedback. Man hat meistens mit coolen, lässigen, motivierten Leuten zu tun. Und so das Ganze, was einen ja so an Lohnarbeit auch nerven kann, irgendwie so Stundenformulare ausfüllen, administrative Aufgaben, diese ganzen Ämtli im Büro, dass man immer das Telefon abnimmt. So, das gibt's alles nicht. Man macht wirklich nur den Teil von der Arbeit, der eigentlich Bock macht. Und ich glaube, so muss man es auch halten und dann hat man Lust dazu und dann ist so dieses Zeitproblem, also ich glaube, wenn man mal so eine Woche mitprotokolliert, da kann jeder noch eine Stunde rausquetschen und mit einer Stunde ist echt schon viel gemacht.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein alltägliches Problem. Auch, sagt man, nimmt man das Beispiel Sport, man hat immer Zeit, eine halbe Stunde vorm Fernseher zu sitzen, aber nicht kurz eine Runde rauszugehen. Ist wahrscheinlich immer so eine Einstellungssache.
Ja gut, das Problem kenne ich jetzt aber auch, das muss ich schon ehrlich sagen. Aber das ist ja das, oder man kann das ja dann auch mal verschieben. Das ist ja völlig okay. Es ist eben nicht so, ey, ich muss das jetzt heute bis 18.30 Uhr oder ich habe jetzt Anwesenheitspflicht oder irgend sowas, sondern ja, okay, jetzt heute, ich raff's wirklich nicht, ich habe jetzt irgendwie Bock, Pizza essen zu gehen, mache ich das halt morgen, völlig okay.
Ja, jetzt haben wir natürlich über die Hindernisse, die vielleicht manchmal auch gar keine sind, gesprochen. Würdest du sagen, man braucht gewisse Kompetenzen, die irgendwie hilfreich sind bei der Arbeit oder die man aufbauen sollte, um so eine ehrenamtliche Arbeit zu machen?
Ja, ich glaube, das sind so Kompetenzen wie generell im Leben. Also einerseits hat man fachliche Kompetenzen. Ich zum Beispiel kann jetzt mit dieser Maus dieses Computerprogramm bedienen und irgendwie so Bilder und Text auf diesem Flyer platzieren. Das ist jetzt so auch eine Kompetenz, hat vielleicht nicht jeder. Andere Leute können dafür irgendwie super Buchhaltung und Jahresbilanzen oder programmieren oder sonst was. Aber die wesentlichen Kompetenzen sind, glaube ich, dass man halt zuverlässig ist, ehrlich kommuniziert, und weil ansonsten entsteht natürlich auch viel Enttäuschung. Also das ist aber auch in beide Richtungen. Ich meine, die NGOs müssen sozusagen auch ein Umfeld schaffen, wo Erwartungen ehrlich kommuniziert werden und irgendwie auch zuverlässig sein, weil nur so funktioniert es. Aber ich glaube, das ist ja so wie der gesunde Menschenverstand. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so ein bisschen das Vorurteil sozusagen im Volunteering, weil, hey, es kostet ja nichts und dann erwartet man auch irgendwie nicht so eine qualitative Arbeit oder so viel Zuverlässigkeit. Und ich glaube, das ist aber wirklich nicht der Fall. Also wenn man sich das anschaut in der Szene oder wenn ich auch schaue, was andere Leute machen, irgendwie für NGOs, mit denen ich zu tun habe, was andere Freiwillige machen, das ist einfach, das kann mithalten. Und das ist auch das Tolle daran, dass man sozusagen sieht, hey, selbst ohne irgendwie Riesenbudget kriegen wir hier eine wirklich professionelle Arbeit hin. Und das, finde ich, motiviert dann auch wieder. Und ich glaube, so eine gewisse Professionalität braucht es schon. Und ja, das würde ich jetzt so sagen, das sollte man dann doch mitbringen.
Okay. Ja, du bist ja momentan aktiv Teil bei mehreren Projekten, die über Patagonia Action Works laufen. Und für unsere Zuhörerinnen einmal ganz klar als Randinformation, derzeit sind es ja 237 NGOs in Europa, die bei Patagonia Action Works gelistet sind. Das gibt es jetzt seit 2018, sodass mittlerweile 2600 Freiwillige mit gemeinnützigen Organisationen verbunden wurden. Jetzt einmal für unsere Zuhörenden in deinen eigenen Worten, was ist Patagonia Action Works überhaupt? Was versteht man darunter?
Patagonia Action Works ist eigentlich so eine Matchmaking-Plattform, also so ein bisschen wie so ein Dating-App. Bloß, dass es halt nicht Menschen auf der Suche nach der großen Liebe paart, sondern eigentlich so motivierte Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen für was ihnen wichtig ist, paart oder so matcht mit Non-Profits, NGO-Organisationen, die sich genau für dieses Thema engagieren.
Das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Vielleicht beschreibst du einmal noch ganz kurz, wie du auf die Plattform im Speziellen überhaupt aufmerksam geworden bist oder wie du davon erfahren hast?
Also das ist ja eine Patagonia-Plattform und Patagonia ist ja so als Unternehmen stark vertreten im Umweltschutz und auch im Klimaschutzbereich und das ist eigentlich genau das, worauf sie abzielen. Also Patagonia nutzt ja so die Reichweite, die sie haben, weil ganz viele Leute, die klettern, die Skifahren, die irgendwie Mountainbiken, Trailrunning, die gern fliegen, fischen, rudern, einfach gern draußen unterwegs sind, haben das auf dem Schirm, dass Patagonia auch sehr nachhaltig aktiv ist und genauso ich und irgendwie über Patagonia, über ja halt sozusagen diesen Reichweite, die Marke hat, haben die auch mich erreicht und das ist irgendwo, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aufgetaucht. Und dann habe ich gedacht, hey, das klingt ja spannend. Mit Protect Our Winters, da habe ich ja auch schon gute Erfahrungen gemacht. Und ich gucke doch da mal rein, was sonst noch so los ist. Und ja, dann war ich da schon voll drin.
Ich habe mir die Seite natürlich auch angeguckt und ich bin so weit gekommen, dass ich meinen Ort eingebe, quasi wo ich was suche, welche Organisationen da vor Ort tätig sind. Wie sieht jetzt der Prozess dahinter aus? Angenommen, ich finde eine Organisation in meiner Nähe und da möchte ich helfen. Wie läuft das mit der Anmeldung oder quasi Bewerbung? Was steckt da noch alles hinter? Welche Schritte folgen, bis man wirklich Zugang zur Organisation hat?
Also ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, wie das funktioniert, weil das ist bei mir ja schon eine Weile her. Aber schlussendlich ist es ziemlich ziemlich einfach. Man legt irgendwie so ein Profil an, gibt seinen Namen und seine E-Mail-Adresse oder sowas ein. Und dann kann man eigentlich schon sozusagen dieser Organisation sagen, hey, ich will euch da helfen. Und ab dem Zeitpunkt, die kriegen dann irgendeine Nachricht, wo so drin steht, hey, Alex möchte euch gern unterstützen. Man kann denen da kurz was schreiben. Es gibt so ein paar Frage-Antwort-Felder je Projekt, so, hey, diese Kompetenzen suchen wir und dann schreibst du einfach rein, ja, die habe ich alle und begründest es kurz. Also zum Beispiel, hey, ihr wollt einen Flyer machen, schreibe ich immer rein, ja, ich habe schon mal einen Flyer gemacht, das ist gut, ihr könnt mir vertrauen. Und wenn die dann auch das Gefühl haben, dass das was sein könnte, ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich ganz normal, man tauscht meistens relativ schnell irgendwie E-Mail-Adressen aus oder eine Telefonnummer und macht da ein Videocall ab oder sowas. Und ja, ab dem Zeitpunkt hat man eigentlich ein Gegenüber und das ist eine ganz einfache Mensch-zu-Mensch-Kommunikation.
Sehr cool. Das hört sich auf jeden Fall nach was an, wo man auf jeden Fall nochmal tiefer reinschauen sollte, zumindest alle Zuhörenden, die Bock jetzt hoffentlich nach dieser Folge auf ehrenamtliche Arbeit haben werden und dann auch noch im Umweltbereich. Und für dich selber hat sich das ja auch gelohnt quasi, dieses Matchmaking, oder zumindest, dass du auf Patagonia Action Works dann aufmerksam geworden bist. Da zu den Projekten, bei denen du Teil warst oder jetzt immer noch bist, unter anderem so Projekte wie Catch a Fire, die Soil Heroes Foundation und auch das Cascades Wolverine Project gehören oder gehörten zumindest nach unserem Stand. Kannst du vielleicht zu ein bisschen besseren Veranschaulichung mal kurz beschreiben oder einen genaueren Einblick in eines dieser Projekte geben, wie das dann aussieht, konkret in der Umsetzung?
Ja, super gern. Jetzt ganz kurz, das Wort Catch a Fire ist noch gefallen. Catch a Fire ist eigentlich so eine Plattform, die so ein bisschen hinter Patagonia Action Works liegt.
Okay.
Was einem dann auch passieren kann, dass man irgendwann in diesem Prozess dann noch hin weitergeleitet wird. Aber das ist eigentlich nur so ein administratives Ding. Projekt. Vielleicht, weil es noch frisch in meiner Erinnerung ist, erzähle ich dir irgendwie was über, was ich fürs Cascades Wolverine Project gemacht habe.
Sehr gerne.
Das Cascades Wolverine Project ist, das ist eine NGO aus den USA. Die sitzen da im Nordwesten, in Washington. Da gibt es so eine Bergkette, das heißt eben Cascades, also deshalb. Und sie engagieren sich eigentlich dafür, dass überhaupt erstmal Wissenschaft, aber auch dann so die breitere Öffentlichkeit was lernt über den Wolverine. Der Wolverine, das heißt auf Deutsch, ist es so ein Tier, das heißt bei uns Vielfraß, aber das ist nicht so bekannt, es gibt es auch nicht. Es gibt wohl irgendwo im Norden von Norwegen noch ein paar von denen oder so, aber ansonsten gibt es das in Europa nicht wirklich. Und auch in den USA ist es massiv zurückgedrängt worden und jetzt eigentlich nur noch in so abgelegeneren Gebirgsregionen sozusagen gibt es das überhaupt, dieses Tier, und deshalb ist es auch vergleichsweise schlecht erforscht, weil Forschende eben oft Mühe haben, so in dieses Gelände reinzukommen. Und da kommt jetzt das Cascades Wolverine Project ins Spiel. Die aktivieren jetzt eigentlich Menschen, die auf Skitouren oder Bergtouren in diesem Gelände unterwegs sind, tun sich mit denen zusammen, bauen Fotofallen auf und geben denen sozusagen Wissen an die Hand, dass sie nachher so ein Report machen können, also so, hey, ich habe eine Fußspur von einem Wolverine gesehen hier und sie war irgendwie 3 Tage alt und so probiert man sich jetzt erstmal einen Überblick zu verschaffen darüber, wie ist die Situation von diesen Wolverines, wie gefährdet sind die wirklich, wie viele gibt's noch, wie verhalten die sich, um sozusagen die nachher besser schützen zu können. Und eigentlich funktioniert es dann so, wenn man diesen Wolverine schützt, tut man halt sehr viel Gutes für das gesamte Habitat, für dieses Wildnis-Ökosystem. Also das ist sozusagen der Aufhänger, aber es geht nachher jetzt nicht nur so drum, oh, der ist aber süß, den wollen wir gerne beschützen, sondern eigentlich um das Ganze, dass der halt einen Lebensraum braucht, der als Ökosystem funktioniert, und deshalb, wenn man sich für den einsetzt, setzt man sich so automatisch eigentlich für dieses ganze Ökosystem ein. Und die haben jetzt einen sehr coolen Film draußen, der heißt Finding Gulo. Gulo ist Latein für Vielfraß. Und mit diesem Film kriegt jetzt diese NGO sozusagen auf einmal wesentlich mehr Publicity als vorher. Der ist jetzt zum Beispiel am Banff Mountain Film Festival gewesen. Das ist in der Szene, glaube ich, dort ein recht großes Filmfestival, wo jetzt eben viele von diesen Skitourengehern, Bergsteigern und so weiter, die ja die Zielgruppe sind, von denen halt auch hinkommen. Und die haben jetzt gesagt, ja, wir müssen uns da irgendwie wir brauchen so einen Flyer auch, dass wir den Leuten in die Hand drücken können, dass sie sich an uns erinnern. Und sie haben gesehen, dass ich halt für Protect Our Winters schon so Flyer gemacht habe und haben sich gedacht, ja, so ganz anders ist es nicht. Die Zielgruppe ist relativ vergleichbar und ihnen hat es anscheinend gefallen, was ich gemacht habe. Und dann haben sie mich gefragt, also ist auch eine Funktion, man kann auch angefragt werden, haben sich gefragt, hey, könntest du diesen Flyer für uns machen? Und ich habe mir das dann angeschaut und war irgendwie hin und weg, weil ich dachte, hey Mann, wie cool ist diese NGO bitte? Und dann habe ich mit Steph, das ist so die Frau, die macht das, glaube ich, so plus minus alleine mit irgendwie ihrem Mann und ein, zwei Freunden. Viel mehr Leute wohnen, glaube ich, auch nicht wirklich da in diesem Tal hinten, wo die sind. Haben wir so einen Videocall gemacht und sie ist halt super enthusiastisch und dann hatte ich direkt volle Motivation. Dann haben sie mir so das Zeugs geschickt, was sie haben, ihr Logo, einen Link zu ihrer Webseite, dass ich mir mal so angucken kann, wie es alles ausschaut. Dann habe ich mich informiert, wie das überhaupt aussieht, in den USA irgendwas ausdrucken zu lassen. Da war ich kurz ein bisschen schockiert. Das ist dann nicht so einfach wie bei uns. Also die haben wesentlich weniger Auswahl an Papierformaten und so diese ganze kleine Druckerei ums Eck und so. Das gibt's sowieso nicht. Dann habe ich andere Grafiker gefragt aus den USA, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Die haben mich dann voll unterstützt, mir das alles erklärt. Und dann war ich so, hey, cool, wieder was gelernt. Und habe Vorschläge gemacht, das dahin geschickt. Steph war dann erstmal irgendwie in Bergen unterwegs, kam dann zurück, hat mir Feedback gegeben und dann habe ich mich eigentlich auch so ein bisschen eingedacht, was sie wirklich wollen. Und wir haben jetzt einen ziemlich coolen Flyer gemacht, der jetzt so ein Hosentaschenformat hat und den kann man tatsächlich mitnehmen auf seine Bergtour und dann sozusagen ausfalten und wirklich prüfen, hey, ist diese Tierspur, die ich gerade sehe, von einem Wolverine oder nicht? Und haben halt noch ein Cover gemacht, dass der auch auf diesen Filmfestivals irgendwie sich abhebt und dass man gerade das Ding sozusagen erkennt. Und ich glaube, jetzt sind alle happy. Also ich finde, das ist ein voller Erfolg gewesen. Und ich glaube, sie sind auch sehr zufrieden und sind jetzt mit ihrem Film und dem Flyer unterwegs und schaffen es hoffentlich so, ihre NGO zu vergrößern und mehr Leute zu aktivieren.
Das klingt sehr, sehr spannend und auf jeden Fall auch ganz cool zu wissen, dass die Arbeit so gewertschätzt wird, dass andere dich quasi anfragen, weil sie deine Arbeit für eine andere Organisation gesehen haben, würde ich sagen, oder? Also
ja, klar, das speichelt einem natürlich immer extrem, aber ja, also es ist auch wirklich so, manchmal kriegt man auch Anfragen und dann sagt man einfach, hey, man hat es jetzt zeitlich irgendwie ist nicht möglich oder es ist für so Sachen, die mich jetzt persönlich nicht ganz so stark begeistern und dann glaube ich, ist es auch völlig üblich, dass man mal nicht antwortet, also oder eine Anfrage ablehnt. Also das ist auch wirklich, das würde ich auch empfehlen, einfach nur Sachen zu machen, wo man wirklich Lust dazu hat.
Okay. Jetzt hast du natürlich eine positive Erfahrung und ein echt cooles Projekt beschrieben. Hast du selbst schon mal eine negative Erfahrung mit NGOs gemacht oder irgendwas, was du dir wünschen würdest, was anders laufen sollte?
Ja, also es gibt schwierige Erfahrungen, um so ein bisschen bei dieser Online-Dating-Analogie zu bleiben, wurde ich mal geghostet. Also das waren irgendwie so Leute, die wollten für ihr App irgendwie so Icons und dann habe ich so gedacht, hey, das ist noch cool, so Icons habe ich noch nicht gemacht, das stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor, kann man so eine Bibliothek machen. Und das hatte auch nicht so eine definitive Deadline, es war nicht so ganz klar, ist es wirklich wichtig. Und dann habe ich das erstmal eine Weile rumliegen lassen. Und dann habe ich mich irgendwann dann aufgerafft und so gefunden, ah ja, jetzt komme ich dazu, jetzt habe ich Lust. Und dann habe ich denen so eine Version geschickt und nie wieder was gehört. Dann habe ich irgendwie probiert, ihnen auf Catch a Fire zu schreiben oder auf Actionworks, habe ich probiert, ihnen E-Mail zu schreiben. Dann habe ich noch an ihre, nie wieder was gehört. Und dann, ja, war jetzt nicht so durchwegs positiv, aber ich meine, schlussendlich war es jetzt auch nicht so schlimm. Also habe jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit rein investiert. Aber das war jetzt so, würde ich sagen, sozusagen die schlechteste Erfahrung. Und dann gibt's halt, so NGOs sind halt oft sehr klein und das muss man ein bisschen verstehen. Das ist jetzt, da schieben sich auch irgendwelche Zeitpläne und die sind nicht immer so wirklich in charge, weil auf einmal gibt's dann dieses neue Event und es ist super cool und es ist nächste Woche und dann hat keiner mehr Zeit, sich um das andere alles zu kümmern, dann bleibt das irgendwie liegen. Es gibt irgendwelche politischen Entscheide, wo man jetzt sofort aktiv werden muss. Und das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man so diese Startup-Dynamik, die das oft hat. Ja, also eben, ich finde es immer okay, wenn die Leute ehrlich mit einem kommunizieren, dann hat man irgendwie Verständnis und kann auch irgendwie mitgehen und sagt auch mal, ja, voll okay, schick das Zeugs, ich mache das gerade morgen, weil ist jetzt wichtig, dass das nächste Woche rausgeht, weil, keine Ahnung, wir haben eine neue Petition und das muss jetzt in 2 Wochen durch oder so. Das kann auch sehr motivierend sein, aber wenn es halt nicht so gut kommuniziert wird und man nicht wirklich weiß, hey, wann ist eigentlich die Deadline und dann wird es manchmal ein bisschen chaotisch, aber im Großen und Ganzen doch eher sehr viel positive Erfahrung.
Ja, ich glaube, es hört sich auch auf jeden Fall so an, wenn das negativste Beispiel ist, aus dem Bereich, dann kann man da, glaube ich, auf jeden Fall schon sehr gut mit leben, würde ich mal behaupten. Du hast jetzt gerade schon ziemlich euphorisch und begeistert vom Cascades-Projekt gesprochen. Gibt es denn ein anderes Projekt oder einen anderen Moment, der dich in deiner bisherigen freiwilligen Arbeit ja besonders bestärkt hat oder wo du irgendwas mitgenommen hast, was du vorher vielleicht nicht, woran du vielleicht nicht gedacht hattest oder was dir wirklich sehr prägnant im Gedächtnis danach geblieben ist oder von irgendwem anderen du irgendwas gehört hast und dachtest, oh mein Gott, wie cool ist das denn, was die machen oder das Projekt, das jeweilige?
Also ich bin immer wieder so ein bisschen überrascht, dass es einfach, also man lernt immer wieder tolle, neue, begeisternde Leute kennen. Ich glaube, was mich echt gepusht hat, war so dieses erste Ding, was ich gemacht habe, und dann ist das wirklich ausgedruckt worden und weißt du, nachher liegt das irgendwie im Skigebiet so an der Kasse und das ist halt schon so ein bisschen so, hey krass, das hat es bis hier geschafft oder das ist mein Flyer und der ist jetzt hier draußen unterwegs und aber ich bin immer noch mega happy, weißt du, sie haben mir jetzt auch aus den USA einen von diesen Flyern geschickt oder im Druck und das ist immer wieder cool, wenn also ich bin irgendwie Print-Fan, wenn man das nachher so andatschen kann und wirklich so das Endprodukt sieht, das ist immer wieder cool.
Ja, das ist sehr cool. Was Physisches in der Hand zu haben, ist dann doch am Ende, glaube ich, noch ein bisschen was anderes zu sehen, was man dann wirklich gemacht hat. Ja, kann man sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Leo, wir kommen tatsächlich schon leider, muss ich sagen, zur letzten Frage unserer heutigen Episode, die wir aber jedem unserer Gäste am Ende jedes Gesprächs stellen tatsächlich. Und zwar wäre die, welche Company, welches Unternehmen oder welches Projekt oder vielleicht auch einfach nur welche individuellen Persönlichkeiten oder Menschen aus dem Bereich Purpose, Umwelt, Klima, Arbeit oder nachhaltiges Handeln an sich müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besonders auf dem Radar haben. Vielleicht schon jetzt, vielleicht aber auch erst in Zukunft, von denen vielleicht noch keiner irgendwas weiß, irgendwas Inspirierendes, was dich selber vielleicht jeden Tag aufs Neue inspiriert.
Ich hoffe jetzt mal, ich erzähle euch nichts, was ihr schon kennt, sonst sagt ihr es, dann habe ich vielleicht noch einen dahinter.
Selbst wenn, dann hast du bestimmt genau, noch einen Ass im Ärmel.
Im letzten Jahr hat mich so ein Startup aus Zürich ziemlich begeistert. Das heißt Reef, das schreibt man mit 3 R, 2 E und ich glaube einem F. Und die bauen jetzt vor der Küste, ich glaube von Kolumbien, also irgendwo so Süd-Mittelamerika, künstliche Korallenriffe aus dem 3D-Drucker. Und ich finde das ziemlich cool, weil das so wie einen Impact hat. Die haben eine sehr smarte Idee, wie sie Geld damit verdienen können, weil ihre Korallenriffe irgendwie auch der Küstenerosion vorbeugen. Und dann kann man da so Staatsgelder für Erosionsschutz abzweigen. Und mich begeistert das einfach, weil das ist so an der Schnittstelle vom Produktdesign her gesehen, ist es halt auch ziemlich cool. Es ist sehr nachhaltig und sie haben da echt... wir haben die getroffen auf dem Event, da waren wir auch mit Patagonia Action Works dort und sie waren irgendwie auch dort und ich habe ihnen echt extrem viele Fragen gestellt und sie hatten auf alles eine schlaue Antwort und von dem her, glaube ich, ist es sehr durchdacht, sehr cool und das ist gerade so im Werden. Ich glaube, sie haben jetzt ihr erstes kleines Riff aufgebaut und schaut euch das mal an.
Ja, sehr, sehr cool. Haben wir auf jeden Fall auf dem Radar und schauen wir uns nochmal genauer an. Leo, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick bekommen haben in deine Arbeit. Falls sie noch irgendwelche Fragen haben oder sonstiges, würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und geben die sonst an dich weiter, wenn das okay für dich ist. Das heißt,
Ich finde wirklich Freiwilligenarbeit im Umweltschutzbereich ist eine super Sache und wir brauchen dringend mehr davon. Insofern, wenn es bei irgendwem klemmt, meldet euch gerne.
Sehr gut, das ist ganz lieb von dir. Vielen Dank und damit würde ich sagen, war's das für heute.
Sehr gut, danke Leo.
Ja, hey, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt, wir hören uns.
Danke, machen wir. Ciao, ciao. Ja, Alex, die Folge mit Leo ist im Kasten. Patagonia Action Works, eine Plattform, die ja ehrenamtliche Arbeit fördert und Leute zusammenbringt, die engagiert in diesem Bereich sind. Erste Frage von mir an dich: Hast du selber schon mal Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit gemacht?
Ja, erstmal sehr, sehr coole Folge, fand ich. Coole Einblicke, die Leo uns da gegeben hat. Und ja, ich muss sagen, ich selbst habe noch keine eigene Erfahrung gemacht. Wie sieht's bei dir aus?
Schande über mein Haupt, ich tatsächlich auch nicht. Also nicht ehrenamtliche Arbeit, glaube ich, im klassischen Sinne. Also ich habe mal quasi als Mitarbeiter, Redakteur bei so einem Online-Fan-Magazin für den BVB nicht direkt geschrieben, aber irgendwie auch schon. Aber ich, also das zähle ich jetzt persönlich nicht. Also davon ist, wurde keinem anderen Menschen geholfen und auch nicht der Umwelt. So, deswegen, also in dem Bereich, ja, gibt es da auf jeden Fall noch deutlichen Nachholbedarf bei mir. Aber spätestens jetzt nach der Folge mit Leo, finde ich, kann man sich als Zuhörender, jetzt nicht nur wir, sondern alle, die jetzt zugehört haben, schon ziemlich dafür begeistern und, glaube ich, sein eigenes Engagement entdecken, finde ich, oder?
Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, als er meinte, ja, dieser Zeitfaktor ist überhaupt gar keine Ausrede, wenn man da Bock drauf hat und ja, da irgendwie was findet, was einem auch wirklich Spaß macht. Ich glaube, das ist auch so diese Hürde, wenn man wirklich jetzt weiß, wo kann man irgendwie so einen Zugang finden und wo finde ich was, worauf ich Bock habe, meine Freizeit für einzusetzen, dass es dann wirklich die beste, investierteste Zeit wird und man dann mehr Bock hat, wirklich sich da zu engagieren, als, wie er gesagt hat, einfach sinnlos sich nochmal einen Film anzugucken, den man schon dreimal gesehen hat.
Ja, voll. Diese alltäglichen Beispiele aus dem Leben von jedem, die, glaube ich, jeder kennt, die du gebracht hast und der, die er auch gebracht hat, das, da kann man sich leider, muss man sagen, auch ich sehr gut manchmal mit identifizieren, dass man irgendwie dann eine Ausrede sucht, ja, ich habe keine halbe Stunde dafür, aber dann macht man irgendwas Sinnloses und dann vergeht die Zeit irgendwie gefühlt noch schneller. Also ja, ich glaube, da kann jeder, das kann jeder nachvollziehen. Deswegen sehr inspirierende Folge tatsächlich, wie du schon gesagt hast. Und Patagonia Action Works oder jegliche Form von ehrenamtlicher Arbeit können wir, glaube ich, einfach nur empfehlen. Und jeder, der da Bock drauf hatte, sollte das auch machen.
Genau, sehr, ja. Sehr coole Plattform. Und wer noch Fragen an Leo hat, kann genau, uns, denke ich, kontaktieren und wir geben es mal weiter.
Absolut. Bei wem es klemmt, so schön wie er das ausgedrückt hat, der kann sich gerne bei uns oder vielleicht auch direkt bei ihm melden. Ja, sehr gute Folge heute. Und Alex, wenn du abschließende Worte hast, dann bitte.
Ja, ich sag nochmal danke, Boris. Danke für deinen Einsatz bei dieser Folge. Und
danke dir.
Ich bin gespannt, was ihr an Feedback für uns habt bei der Folge.
Jawohl. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Raider. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.